Grüezi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum sechsten Podcast von www.zielgenau.ch und www.cisana.ch. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Carina Weber. Auf Carinas Visitenkarte steht schlicht und einfach Bauingenieurin. Nun, Bauingenieure und Ingenieurinnen gibt es ja ganz viele, aber Carina Weber hat sich darauf spezialisiert, westliche Baukunst mit östlichem Feng Shui irgendwie unter einen Hut zu bringen. Carina, wer bist du, was machst du?
Ich beschäftige mich im engsten und im weiteren Sinne vor allem mit Häusern. Mit Häusern im technischen Sinne, Gebauen und bis ins Feinstoffliche. Mein Werdegang war eigentlich so, dass ich an der Technischen Hochschule in Darmstadt Bauingenieurwesen studiert habe, habe dort auch mein Diplom gemacht und habe nach meinem Studium in einem Architekturbüro für Altbausanierung gearbeitet. Ich war von Anfang an in einer Position, in der ich übers Jahr viele Projekte, viele Baustellen gesehen habe, ungefähr 60. Dabei sind wir mit der Denkmalpflege, mit Sanierungskonzepten und in den Gebäuden unterwegs gewesen. Was mir da gezeigt hat, war, dass der Erfolg der Sanierung, weil man war ja in einer Position, wo man viele Projekte miteinander vergleichen konnte, nicht immer davon abhing, wie viel Geld man investiert hat. Das heißt, es gab Projekte, in denen wenig Geld investiert war, die aber ein total tolles Haus hinterher gemacht haben. Es gab Projekte, in denen viel Geld investiert wurde, die aber schon nach einem halben Jahr eigentlich so ausgesehen haben, als wäre dort gar nichts passiert. Das hat mich damals eigentlich dazu veranlasst, mich zu fragen, woran liegt es denn eigentlich? Weil im Grunde genommen können wir es nur mit dem Begriff umfassen, der Intuition, die ganz vage, schwammig ist, keine Schulung hat, wo also das Quäntchen Intuition wohl dazu führt, dass eine Baumaßnahme gelingt oder das Quäntchen Intuition so verkehrt gelegen hat, dass eine Baumaßnahme nicht funktioniert. Privat habe ich mich zu der Zeit aus Lust mit dem Thema Energietherapie beschäftigt, habe mal einen Kurs gemacht, Energietherapie zur Fußreflexzonenmassage. Da hat man zu mir gesagt, lass doch diesen technischen Kram, beschäftige dich nur mit Energie. Und dann bin ich ein Wochenende so in mich gegangen und habe mich gefragt, ob ich wirklich mein Objekt, mit dem ich mich beschäftige, ändern möchte. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das, was es am Energiefeld, an Aura, Energiefluss bei Menschen gibt, muss es auch für Häuser geben. Und dann war ich entschieden, dass ich nicht mein Objekt wechsle. Ich bin kein studierter Arzt, ich kenne mich mit dem Körper nicht aus und es passt nicht zu meinem Naturell zu sagen, ich lege jetzt die Hand auf und das wird schon funktionieren. Sondern ich möchte eigentlich das Technische, also das Hardliner, mit immer mehr dem Feinstofflichen verbinden, um so zu einer ganzheitlichen Gesundung des Gegenstandes, dem ich mich widme, oder der Situation, der ich mich widme, dem Organismus, den ich mich widme, zu führen.
Also so eine Art ganzheitliche Therapie an Häusern.
Genau.
Okay.
Nach diesem Wochenende bin ich in mein Büro zurückgekommen. Ich hatte zu der Zeit ein Architekturbüro in Darmstadt. Und ein Mitarbeiter sagte zu mir, du, Carina, ich habe da was für dich. Und hielt mir einen Flyer in die Hand. Das ist zwar leider schon vorbei, meinte er, aber da stehen noch andere Kurse und Seminare drauf und ich glaube, das ist das, was du suchst. Wir haben uns nie über das Thema unterhalten, aber dieser Flyer brachte Feng Shui in mein Leben. Ein Wort, das ich bis dahin noch nicht gehört habe, aber es war die Antwort auf eine nicht von mir wirklich gestellte Frage.
Ja, das ist ja meistens so, gell? Hüte dich vor unbewussten Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen.
Genau. Aber ich habe den Flyer angeguckt, habe gedacht, tatsächlich ist nicht schlimm, der Kurs ist rum. Aber ich habe mich gleich für eine ganze Woche Feng Shui angemeldet. Feng Shui 1 und 2, Business Feng Shui, eine Woche in Eumittelberg.
Also warst du nicht in China?
Ich war nicht in China, nein, aber bei einem Chinesen.
Bei einem Chinesen, okay.
Einem chinesischen Feng Shui-Meister, Dr. Yes Lim, der mich über die Jahre auch weiter betreut hat und diese Entscheidung fiel 1996. Nach dieser Woche Feng Shui war ich entschieden, dass das in mein Leben, in meine Arbeit mit integriert werden muss. Nur bin ich ein langsamer Mensch. Ich habe nicht gleich viele Kurse gemacht. Ich habe den einen oder anderen Kurs gemacht. Also es verstrich dann ein Jahr, bis ich mich entschieden habe, in die Beraterausbildung zu gehen. Diese Beraterausbildung habe ich dann 1998 beendet und bin seither ständig in der Weiterbildung mit Feng Shui. Im Jahr 2000 bin ich dann doch auch nach Asien gereist und habe in Malaysia das Sprechen, so habe ich es genannt, mit Schamanen gelernt, habe mich also mit der Geomantie, den in der Erde und im Haus gespeicherten Energien beschäftigt, wie man sie erkennen, werten kann, wie man sie aber auch neutralisieren oder harmonisieren kann in Gebäuden.
Ja, nun sind wir ja hier im westlichen Kulturkreis, wo du ja auch wirkst und arbeitest. Kann man das eins zu eins übersetzen?
Nein. Deswegen bin ich erstens einerseits sehr dankbar, dass ich meinen chinesischen Lehrer Dr. Yes Lim getroffen habe, der nämlich von vornherein der Auffassung ist, dass im Prinzip wir nur das umsetzen können, was wir selbst, was wir verstehen. Und wir haben ein anderes Verständnis in unserer Kultur, in unserem Miteinander, als das in der asiatischen Welt ist. Allerdings hat Feng Shui den großen Vorteil, dass es eine chinesische Philosophie ist, die strukturiert das widerspiegelt, was wir als Architekten oder Bauingenieure in unserer Ausbildung unter dem Stichwort Intuition lernen. Das heißt, wir haben ein Gerüst, an dem wir abfragen können, an dem wir uns orientieren können. Ist das gegeben für ein gesundes Wohnumfeld? Und dann ist es ja auch nur das Wort Feng Shui, was aus dem Asiatischen kommt. Auch in unserer Kultur hat es diese Ansätze schon gegeben. Das älteste ist der römische Architekt Vitru, der seine Erwissen in den 10 Büchern der Architektur aus dem Jahre 300 nach Christi Geburt zusammengefasst hat. Nur in unserer Kultur ist dieses Wissen über den Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen. Die Chinesen, und das ist das der Vorteil und das ist auch das Geschenk, haben ihre Philosophie bewahrt und über lange Jahrhunderte, Jahrtausende weiterentwickelt und gelebt.
Ja, das ist ganz spannend, weil, wie du ja weißt, habe ich mich selber so mal ein bisschen mit Geomantie und eher mit technischer Störbeseitigung in und um Häusern beschäftigt. Und ich habe ja meine Ausbildung gemacht bei dem Ewald Kaltheiß in Prien am Chiemsee. Und der ist mit uns über Land gefahren und hat uns Häuser gezeigt, so aus 1700 oder 1800 oder zum Teil noch älter, und hat uns dieselben Prinzipien gezeigt, die die Chinesen einfach Feng Shui nennen. Nur dass halt bei den Leuten in der Gegend des Chiemsees jetzt nicht der Löwe oder der Tiger und der Drache als Haustorwächter fungieren, sondern es ist eben das Schaf, die Ziege oder der Fisch. Aber von der Baukunst und von der Ausrichtung her haben wir sehr, sehr große Parallelen festgestellt.
Da sprichst du jetzt noch ein drittes Feld an, was zum gesunden Wohnen oder Arbeiten gehört. Das ist die Geobiologie, die technischen Störfaktoren, als auch die geopathischen Störfelder wie Wasseradern, Erdverwerfungen und so weiter. Auch hier habe ich mich weitergebildet, sodass ich genau diese drei Punkte zusammensetzen kann. Feng Shui. Also die Struktur des Gebäudes, die gebaute Struktur des Gebäudes, die Berücksichtigung der geobiologischen Störfelder, als auch dann die Integration der im Haus und im Boden gespeicherten Energien durch die Geomantie. Ich möchte aber noch auf deinen Einwand eingehen, dass auch früher bei uns so gebaut wurde. Das kann man vor allem auch an Kirchen sehen, die nicht an neu gebauten Kirchen, die zum Teil parallel auf den Bänkerlinien ein bekanntes Störfeld gesetzt sind, sodass diese das Gebäude nicht kreuzen müssen. Wir haben uns in einem Projekt auch mit dem Marstall des Klostereinsiedelns beschäftigt, um genau diese geobiologischen Störfaktoren herauszubekommen und herauszubekommen, wie das auf die Pferde wirkt. Mhm. Und da konnten wir nachweisen, dass die großen Teile der Anlagen entsprechend des geobiologischen Feldes gebaut worden sind.
Also wieder einmal mehr, die wussten schon, was sie gemacht haben. Wie ja die, ach, wie hießen die denn? Auguren, glaube ich, hießen die, die im alten Rom mit der kleinen Antenne rumgelaufen sind, um festzustellen, wo die Jupitersäule hin muss und wo die Marssäule hin muss. Und ich habe damals gelernt, dass eine ordentlich gebaute katholische Kirche ganz großräumig West-Ost ausgerichtet ist und dass, wenn man es auf dem Kompass messen würde, gradmäßig so ausgerichtet ist, dass am Tag ihres Schutzpatrones die Sonne genau auf den Altar scheint, wenn sie durchs Fenster reinkommt. Und die Jesuiten in München mit der Jesuitenkirche, die wollten es ja besser wissen und haben gesagt, ist doch alles Humbug, wir bauen unsere Kirche jetzt gerade mal verkehrt rum und das Ding ist ja bis heute noch nicht fertig. Also wenn die irgendwas gemacht haben, dann fällt es irgendwo anders wieder ein und da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Carina, wenn ich das Wort Feng Shui, den Begriff Feng Shui höre, da stelle ich mir immer vor, jetzt muss ich meine ganzen Möbel von einem Raum in den nächsten transportieren. Da muss ich irgendwie ins Baucenter gehen und muss mir kübelweise Farbe holen und dann noch ein Regelwerk, wie man das denn so richtig macht, weil so wird es hier, so denke ich, an vielen Orten auch kommuniziert. Siehst du das auch so?
Also es ist schon so, dass mit Feng Shui schnell eine spirituelle Ecke verbunden wird, was Feng Shui nicht ist. Es ist auch so, dass es viel Unsinn über Feng Shui gibt, der geschrieben, besprochen oder auch im Fernsehen veröffentlicht wurde. Und dazu möchte ich einfach zwei Dinge sagen. Erstens ist Feng Shui auch in seiner Entstehung oder in seinen Ursprungsländern wie China, Asien, schon immer eine Philosophie zur Sicherung der Machthabenden gewesen. Das heißt, zwar nach dem Spruch, nur ein starker Herr ist ein guter Herr, aber man war auch dort nie wirklich interessiert daran, Feng Shui an jede soziale Schicht zu bringen. Mit der Kulturrevolution 1945 wurde Feng Shui auch gänzlich verboten. Zum Glück für uns, weil so wurde mit der Flucht der Chinesen aus China Feng Shui in den Westen transportiert. Aber auch hier gilt die Devise, dass Feng Shui in der Regel nicht für jeden ist. Viele amerikanische Firmen wie Trump Company als auch McDonald's sind mit ihrer Geburt an Unternehmen, die immer mit Feng Shui gearbeitet haben. In hohen Managementkreisen, bin ich mir auch sicher, spielt Feng Shui eine große Rolle. Nur hat auch heute keiner Interesse daran, dass jeder Feng Shui in sein Leben bringt. Deswegen wird es in meinen Augen oft so ein bisschen verrückt als idiotische Verhandeln von Hausfrauen dargestellt, die nichts Besseres zu tun haben oder von Menschen, die sich in ätherischer Spiritualität verlieren. Ich denke, dass es in den heutigen Zeiten ganz wichtig ist, mit der Höhe der Informationsflut, in der wir stehen, durch das Internet, durch Computer, durch sehr viel Technik, sehr viel mehr damit konfrontiert, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt über die richtige Sache zu fällen. Und dazu brauchen wir einen freien Geist und eine große Vitalität im Körper. Und in dem Moment wird Feng Shui wichtig, dass nämlich genau dieses gesunde Lebensumfeld herstellt, sodass wir frei sind, frei Informationen verarbeiten können und frei sind, unseren Intuitionen zu folgen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen zu können.
Du hast eine Firma erwähnt, die seit Geburt mit Feng Shui arbeitet, nämlich McDonald's. Nun, das, was ich da konsumiere, das gereicht mir nicht unbedingt zur Gesundheit. Auf die andere Seite würde es mich doch mal interessieren, wo muss ich bei McDonald's hingucken, um Aspekte von Feng Shui zu sehen?
Also was ganz wichtig ist, McDonald's Amerika ist nicht McDonald's Schweiz oder auch nicht McDonald's Deutschland. Wo man das Feng Shui sofort erkennt, ist in allen Drive-Ins, weil die werden geplant in Amerika. Da kann man die 8 Lebenssituationen, die wir vorhin beschrieben haben, sofort wiederfinden. Und es zeigt auch, dass Feng Shui eben keine Wohlfühlphilosophie ist, sondern Feng Shui ist eine Zielorientierung. McDonald's möchte viele Hamburger in möglichst schneller Zeit verkaufen. Mhm. McDonald's ist nicht daran interessiert, dass ein Kunde eine Stunde da sitzt und einen Hamburger isst, sondern reingehen, Hamburger kaufen, Hamburger essen, rausgehen. Dann ist es ja auch nicht so ganz richtig, dass eben McDonald's nur ungesund ist. Mittlerweile achten sie sehr auf Qualität. Es ist vielleicht zu viel Fett, aber es gibt viele Salate, die mittlerweile auch angeboten werden. Also McDonald's versucht schon auch auf den Geschmack des Kunden einzugehen, aber dabei auch sein Geld zu verdienen. Mhm. Und das ist auch im Feng Shui nicht verboten.
Also heißt das jetzt, wenn ich für mich ein Haus bauen will, auf was muss ich denn da jetzt mal achten? Wenn ich ein Grundstück kaufe, wenn ich ein Haus bauen will, auf was muss ich da mal achten? Einfach, ob ich mich da wohlfühle, reicht das schon? Oder rufe ich dann am besten dich an und du rennst dann mit dem Lopan durch die Gegend, Lopan, der chinesische Kompass, und fängst fliegende Sterne ein und pflanzt die irgendwo hin, wo sie noch nicht sind, aber vielleicht hingehören? Oder wie kann ich mir praktisch jetzt deine Arbeit vorstellen?
Ich möchte nochmal auf die Klöster ganz kurz zurückgehen, weil da gibt es nämlich auch noch etwas, was dem Feng Shui sehr ähnlich ist. In den Klöstern Chartres ist dafür das bekannteste, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen worden, hat seine höchsten Energien am Eingang. Das ist was, worauf man auch im Feng Shui achtet, dass am Eingang die Energie am höchsten, die Ausstrahlung am kräftigsten ist eines Gebäudes. Der zweite Aspekt ist, dass die Kanzeln immer an Punkten waren, die energetisch gesehen hohe Energien hatten, um das, was der Priester in dem Moment gemacht hat, zu predigen, ihm die meiste Unterstützung und Kraft zu geben. So waren genau diese Orte so gesetzt. Auch darauf würde man im Feng Shui achten. Feng Shui, und das ist ganz wichtig, ist erstens keine Frage des Geschmacks. Feng Shui lebt sich in jedem Geschmack. Vielleicht mit Ausnahme des Gothics, also wenn man nur schwarze Wände machen würde. Das würde also dem Gedanken des Feng Shuis nicht entsprechen. Das zweite ist, dass Feng Shui nicht eine Wissenschaft ist für Entspannungstherapien. Für Entspannung, Spa-Zentren und so weiter kann Feng Shui auch sehr gut eingesetzt werden. Feng Shui ist vor allem eine Hilfe, ein Gebäude ziel zu orientieren. Sich zu fragen, was will ich mit dem Gebäude? Wie setze ich den Nutzen am besten durch die Struktur des Gebäudes um? Und da ist Feng Shui eine wichtige Hilfe. Das heißt, insofern kann man Feng Shui wieder auch für alles einsetzen. Für Wohnen, für Geschäftsgebäude, für Praxen, für nur Ladengeschäfte, Platzgestaltung, Innenhöfe. All das, was unser menschliches Leben, unser Lebensumfeld ausmacht.
Würde das jetzt beispielsweise praktisch bedeuten, dass ich bei mir zu Hause einen Fehler mache, weil ich ja eigentlich eine Wohnung habe zum Wohnen, aber in der Wohnung habe ich auch eine Arbeitsecke, so einen Raum, der mein Büro ist, und da mache ich auch Arbeiten, die direkt mit meiner Firma zu tun haben. Von der Optimierung her, wenn du sagst, ich optimiere ein Haus auf das, was es sein soll, beißt sich so eine Kombinutzung?
Nein, weil das ist eine Anforderung, die du dann an deine Wohnung oder die jemand anderes an sein Haus stellen würde. Dass er sagt, ich brauche einen Bereich, in dem ich mich entspanne, in dem Familienleben, in dem Spiel stattfindet. Und ich brauche aber auch einen Bereich, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich arbeiten kann, wo Energie da ist, dass ich genau diese konzentriert auch einsetzen kann für die Arbeit zu Hause. Entscheidend ist, dass diese beiden Bereiche voneinander getrennt sind. Das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Habe ich eine Arbeitsecke im Wohnzimmer, wo gerade die Kinder rumspielen oder jemand schläft oder Musik hören will, dann ist das eine naturgemäße Beeinträchtigung. Und dann macht es Sinn, diese beiden unterschiedlichen Anforderungen voneinander zu trennen. Und das kann ein anderer Raum sein. Manchmal reicht eine optische Trennung. Das hängt sehr vom Einzelfall ab und auch den jeweiligen Möglichkeiten.
Carina, du richtest ja auch in Firmen Arbeitsbereiche ein. Und was ich immer gesagt habe, ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Großraumbüro beispielsweise zu arbeiten, da wohl lauter so Karnickelställe, Kabausen sind, und wo dann irgendwo der Supervisor sitzt, möglichst noch ein bisschen erhöht und jederzeit einen Blick drauf hat, was ich jetzt gerade auf meinem Bildschirm habe. Ich könnte so nicht arbeiten. Sind das Situationen, in denen du auch gerufen wirst? Arbeitssituationen, in denen Leute durch sowas sogar krank werden?
Ich meine, krank werden ist der allerletzte Schritt. Davor gibt es ja noch die lange Phase der Frustration, die lange Phase oder davor noch der Lustlosigkeit. Klar ist, dass es sicher Strukturen gibt in Büros, die ein Klima verschaffen, in dem die Menschen sich und ihre Arbeitskraft nicht entfalten können, in denen sie reduziert leben, in denen sie sich innerlich verabschieden, in denen sie Pflicht nach Dienst schieben, aber die Kreativität nicht in Schwung kommt. Und das hat in vielen Fällen tatsächlich auch mit der Ausgestaltung des Büros zu tun. Du hast einen Punkt angesprochen, Kontrolle. Das ist dann schon auch ein bisschen wieder das chinesische Prinzip, Yin und Yang, es muss in Balance sein. Ein nicht kontrollierter Mitarbeiter ist sicher genauso wenig hilfreich wie ein überkontrollierter Mitarbeiter. Das heißt, ein bisschen Kontrolle muss schon sein. Aber wenn die Kontrolle dazu führt, dass jemand sich beobachtet fühlt, dass jemand sich in dem Sinne kontrolliert fühlt, ob er jetzt wieder einen Fehler gemacht hat, dann kann das zu Blockade führen und einfach auch zum Erliegen jeglicher kreativen Kräfte und damit auch der Motivation, seine Arbeit gut zu machen. Und das sollte eigentlich im Interesse eines jeden Arbeitgebers sein, dass er Mitarbeiter hat, die sich für die Ziele seiner Firma einsetzen, dies mit ihrer gesamten Aufmerksamkeit während der Arbeitszeit, mit deren gesamten möglichen positiven vitalen Kräften, denn nur so kann Kreativität in Fluss kommen, ist eine wichtige Begleitung für Motivation und das letztendlich braucht jede Firma für ein gutes geschäftliches Gelingen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, mit Feng Shui machen wir statisch geglaubte Zahlen letztendlich dynamisch.
Wie ist es denn mit Firmen, die ganz viel Kundenbesuch haben? Ich habe da was gerade erlebt. Ich war am letzten Samstag in einem großen Bauhaus in Konstanz. Und als ich zur Tür reinkam, liegt da ein großer Teppich, über den jeder Kunde, der da rein oder raus geht, spaziert, mit einem Firmenlogo drauf. Was sagst du zu sowas?
Ich würde das Ganze erstmal mit einer Gegenfrage beantworten. Wie hast du dich gefühlt, als du über diesen Teppich gelaufen bist?
Ich habe mich so für einen Moment gedacht, jetzt putze ich mir an der Firma hier die Füße ab.
Und genau so ist es. Das ist nämlich das, warum vieles, und das ist das, was eigentlich Feng Shui ausmacht, letztendlich nur eine Hilfe ist, das, was wir unbewusst fühlen oder auch bewusst wahrnehmen, so erkennen, dass wir es umsetzen können in eine positive Wirkung. Sicher ist, wenn 1000 Leute über ein Logo weglaufen, das ist wie wenn sie ein Foto von sich auf die Hauptverkehrsstraße legen und da fahren hunderte von Autos drüber weg. Und dann gucken sie sich ihr Foto an. Ich meine, das kann man sich ja fast vorstellen, was passiert im eigenen Körper. Der hat Angst und fühlt sich unwohl. Und genauso ist letztendlich das über ein Logo weglatschen, es werden sich buchstäblich die Füße dran abgetreten, jeder rennt drüber weg und langfristig wird es einer Firma sicher nicht gut tun. Ähnlich, wenn ein Brunnen als Brunnenstein das Logo der Firma hat und das Wasser permanent drüber wegläuft, die Firma wird buchstäblich weggespült.
Ach ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Wie ist es denn, wenn ich jetzt vor meiner Eingangstür, vor meiner Wohnung so eine Fußmatte hätte, wo drauf steht, herzlich willkommen?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, ja, weil eigentlich möchte man an der Stelle ausdrücken des herzlichen Willkommens, aber auch es ist, wird eben wieder mit Füßen getreten. Die Wirkungen können da sehr unterschiedlich sein. Das ist immer das, wo ich sage, Feng Shui darf man auch nicht generalisieren, weil nichts ist per se positiv und nichts ist per se negativ. Es hängt vielfach von der Situation ab und wie letztendlich ein Detail auch verwendet wird oder was man selbst für eine Verknüpfung mit diesem Detail hat. Wenn man sich sorgsam vor dieser Fußmatte die Schuhe auszieht und dann im Prinzip einfühlsamer das Haus betritt, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich tatsächlich mit verschlammten Schuhen da reingehe, sehe die Matte, putze mir die Schuhe erstmal ab und klingle und ziehe dann die Schuhe aus. Das hat eine ganz andere Wirkung.
Es ist ja auch so, dass in den asiatischen Ländern ja prinzipiell die Schuhe vor der Tür bleiben.
Nein, das stimmt nicht ganz. Die Schuhe werden zwar vor der Tür ausgezogen, aber sie werden sofort genommen und sorgfältig verpackt und weggestellt, bis der Gast wieder geht oder bis man die Schuhe wieder braucht. Und zwar einfach aus dem Gesichtspunkt, dass wir ja nun in den Schuhen rumlatschen. Und aus diesen Schuhen kommt nun dann nicht immer die allerbeste Energie. Und damit sollte man sich gerade den Eingang nicht verunstalten. Mhm. Einmal, dass sie unaufgeräumt entweder rumstehen, vor sich hin müffeln oder ja auch den Ausdruck, dass sie getragen werden, für das Außen symbolisieren. Mhm. Deswegen würde man in Asien die Schuhe ganz schnell wegräumen. Mhm. In der Schweiz ist es in vielen Gegenden schon üblich, die Schuhe auszuziehen. Das ist schon ein Grad besser als in Deutschland, wo man in der Regel überhaupt nicht die Gewohnheit hat, die Schuhe auszuziehen. Und dann muss man sich schon fragen, was ist denn, wenn man mit Schuhen einfach in ein Haus reinläuft? Es ist zwar nicht mehr so, dass wir durch schlammige Straßen haben, die sind in der Regel heute geteert oder gepflastert. Aber es ist schon so, dass jeder Staub und aller mögliche, zwar nicht mehr direkt visuell wahrnehmbarer Dreck auf der Straße liegen, mhm. aber genau das trägt man ins Haus rein, ungebremst, wenn man seine Schuhe einfach im Haus weiter getragen hält. Es ist also schon eine Stufe besser, sie dann doch auszuziehen und vor dem Haus stehen zu lassen. Ob man sie nun einpacken muss, auch darüber können sich dann, ich will mal sagen, die Gelehrten wieder streiten. Weil am Ende, wenn ein Schuh draußen steht und lüftet, tut das auch dem Schuh gut. Wenn er eingepackt wird und kommt in den Schrank, dann kann er sich ja eins nicht, er kann nicht lüften. Mhm. Vielleicht ist es das Beste, den Schuh bevor dem Eintreten ins Haus auszuziehen und vielleicht ihn am Hinterausgang draußen hinzustellen zum Lüften.
Ja, nun, bei Mietwohnungen ist das mit dem Hinterausgang meistens ja nicht so. Dafür sehe ich auch ab und an, wenn ich irgendwo auf Besuch gehe, sehe ich das dann im Treppenhaus, da wo es zur Wohnungstür geht, da stehen dann Schuhkästchen rum oder es stehen Mülltüten rum oder so. Eben das, was ich dann auch nochmal kurz entsorgen sollte. Und dann wird das vielleicht in 2, 3, 4 Tagen entsorgt, weil jeder latscht dabei, keiner nimmt es mehr wahr, wenn es schon so lange da steht. Was macht das denn? Es steht ja draußen, es steht ja vor der Wohnung. Hat das einen Einfluss?
Also das ist jetzt zum Beispiel genau das, warum ich finde, dass es ganz wichtig ist, wenn man Häuser betrachtet, das Technische, das Materielle mit dem Feinstofflichen zu verbinden. Mal ganz grob gesprochen, wenn ich einen Misthaufen vor der Tür habe, ich kann mir versuchen einzubilden, es ist kein Misthaufen und ihn mit wirklich ganz viel Energie versuchen, ihm eine schöne Energie zu geben. Mhm. Vielleicht habe ich damit auch Erfolg. Aber was für eine Verschwendung. Ich bräuchte doch eigentlich nur eine Schubkarre zu nehmen, den Mist aufzuschaufeln und wegzufahren. Und diese ganze Energie, die ich aufwende, mir vorzustellen, dass ein Misthaufen ein schöner Sonnenblumenfeld ist, kann ich für viel, viel Wichtigeres verwenden. Insofern ist ganz wichtig sicher ein Aspekt. Das ist das, was ich immer sage. In unserem Leben spielt das eine Rolle, was wir sehen. Weil das, was wir sehen, das macht etwas mit uns. Gucke ich eine schöne Blume an, dann empfinde ich was ganz anderes, als wenn ich ein Gewaltfoto zum Beispiel sehe.
Absolut.
Das macht einen ganz großen Unterschied. Das Gefährliche ist, dass wir uns an so vieles in unserem Leben gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr darauf achten, was es eigentlich mit uns wirklich tut. Das fängt einerseits bei der Mode an, was wir anziehen, das ist beim Essen teilweise, was wir essen. Das ist aber auch beim Haus so, dass wir uns mit vielen Blicken in Form von Blickpunkten, vertraut gemacht haben, dass sie in unserem Bewusstsein manchmal gar keine Rolle mehr spielen. Das ist auch das, warum ich sage, es ist nicht nur Feng Shui gutes Feng Shui, wo ich mich selbst wohlfühle, weil unter Umständen kann ich mit meinem Wohlfühlen, habe ich einen ganz niedrigen Level, dass ich mich schon wohlfühle an Orten, die mir zwar nicht schädigen, aber die noch weit entfernt davon sind, dass ich mich wirklich regenerieren kann. Und deswegen ist eigentlich das auch ganz wichtig, mal jemanden von außen zu holen, der einen auf die Blicke, auf die Blickpunkte hinweist, die vielleicht nicht so günstig sind und die mal hinterfragt, wie geht es dir eigentlich dabei, wenn du dir das anguckst? Wie geht es dir eigentlich wirklich dabei? Das kann man nicht immer selbst feststellen, weil man kennt ja auch den Spruch, wenn man eingebunden ist in sein eigenes System, kann man es am wenigsten selbst überschreiten. Und dafür ist eine Hilfe von außen manchmal sinnvoll.
Ja, so Betriebsblindheit in der eigenen Wohnung.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, das Bild, was du gerade gezeichnet hast von dem Gewaltfoto, was so nebenbei über die Mattscheibe meinetwegen flimmert, das wissen wir ja aus der Hypnose, das geht dann so schön von hinten durch die Brust ins Auge. Keiner merkt es, keiner nimmt es bewusst wahr. Und dennoch irgendwann in der 10. Potenz, und wenn wir es 20 Mal gesehen haben, macht es eben auch etwas. Und wenn es nur ist, dass es uns weniger sensibel auf solches Zeug macht und es für uns selbstverständlich wird, wenn da tagtäglich irgendwo irgendwelche Leute massakriert werden.
Also ich möchte mal so sagen, ich glaube nicht, dass wir unsensibel werden. Unser Bewusstsein gewöhnt sich dran. Das heißt unser Denken, aber nicht unsere Gefühle. Und etwas Negatives zu sehen, auch wenn wir nicht bewusst darauf reagieren, ist immer eine Schwächung des Immunsystems. Und es kommt letztendlich darauf an, für unser gesundheitliches System, unser Immunsystem so wenig als möglich zu schwächen. Und jede Schwächung, die ich materiell aus meinem Leben entfernen kann, ist doch einfach, das zu tun, ja, ist eine Stärkung für mein Immunsystem. Und das ist ja noch das Beste, finde ich, am Feng Shui. Man muss nicht wie beim Qigong ganz lange meditieren und seinen Energiefluss im Körper führen, sondern man nimmt eben den Misthaufen und trägt ihn weg. Und dann ist er weg.
Einmalige Aktion.
Gell? Einmalige Aktion, ja.
Nun gibt es ja schon hunderte von Büchern, in denen solche Wegtraghilfen für Misthaufen unter dem Begriff Feng Shui versteckt sind. Das nennt sich ja Feng Shui Bagua. Also wo die Leute wissen, wenn ich hier so ein Viereck über meine Wohnung, über mein Haus lege, dann ist da hinten links die Reichtumsecke und die darf ich dann ja nicht vermüllen und irgendwo ist die Partnerecke und wenn ich Pech habe, ist die Partnerecke eben da, wo die Waschmaschine steht. Kann man das so verallgemeinern? Ist das mindestens so mal als Aufhänger, um was zu verbessern, für den Normalverbraucher hilfreich, so mal ein Bagua zu nehmen und sich Gedanken zu machen?
Also das ist auf alle Fälle eine Hilfe, weil was das Bagua heißt ja auch die 8 Lebenssituationen. In dem Bagua werden 8 typische Lebenssituationen benannt. Die eine ist der Wissensbereich, das zweite ist Familie und Gesundheit, der dritte ist Reichtum und Wohlstand, der vierte ist Ruhm und Ehre, der fünfte ist Beziehung oder soziale Beziehungen, Kontakte. Der sechste ist Kreativität und Kinder. Der siebte sind hilfreiche Menschen. Und der achte ist die Karriere. Es gibt fast kein Problem in unserem Lebensumfeld, das sich nicht auf eines dieser 8 Lebenssituationen reduzieren lassen würde, so kompliziert es auch ist. Ich finde, im fortgeschrittenen Feng Shui sind die 8 Lebenssituationen nicht vordergründig wichtig. Aber sie helfen auf alle Fälle, sich selbst mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich zu fragen, was ist in meinem Beziehungsbereich? Vielleicht auch einen Mangel festzustellen, dass man mal die 8 Lebenssituationen durchgeht und sagt, bin ich eigentlich wirklich wissend, was meine Kompetenz angeht? Wie ist mein Familienleben? Was ist mit dem Thema Gesundheit? Was ist Reichtum? Brauche ich Ruhm und Ehre? Wie sehen meine Beziehungen aus oder meine Freundschaften? Habe ich das Gefühl, im kreativen Fluss zu sein? Fühle ich mich unterstützt von meinem Umfeld? Oder möchte ich gerne die Karriereleiter noch etwas aufsteigen? Einfach sein Leben unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten, wo ist ein Mangel? Und dann ist das Bhagwan eine Hilfe, wenn ich es nehme und übertrage auf meinen Hausgrundriss und plötzlich feststelle, oh weia, in meinem Beziehungsbereich stapeln sich Umzugskartons, die noch immer nicht aufgeräumt sind. Was macht das genau in diesem Bereich? Und sich dann mal zu fragen, ist es die Beziehung, die völlig überlastet ist, von nicht aufgearbeiteten, abgelegten Dingen, steht das vielleicht tatsächlich doch in Verbindung mit dem Beziehungsbereich im Haus? Und ist es dann ein Schaden, das zu erkennen und zu sagen, okay, die Kartons müssen da weg. Ich werde den Beziehungsbereich in Zukunft aktivieren mit etwas, wie ich mir eine positive Beziehung, wie ich mir positive Freundschaften vorstelle. Mhm. Dann passiert zumindest das, was ich eine Visualisierung im Mentaltraining bezeichnen würde. Das heißt, ich entwickle ein Ziel und ich tue etwas dafür, dieses Ziel zu erreichen. Das zumindest ist sehr hilfreich, auch im Kontext von Feng Shui.
Das klingt eher nach Psychologie, denn nach Feng Shui, was ich zum Beispiel so unter Feng Shui verstehe, weil Feng Shui war für mich die Geschichte mit dem Lopan und Energienmessen und chinesisches astrologisches Energieprofil von jedem Bewohner zu machen und dann mit wissenschaftlicher Akribie die Plätze zuzuteilen, also welches Kind in welchem Raum und in welchem Bett und mit welcher Bettwäsche und was für Farben an den Wänden. Aber so wie du das hier jetzt gerade schilderst, scheint das eine ganz handfeste Geschichte zu sein, die nicht jedes Mal einen kompletten Hausumbau verlangt.
Sagen wir mal so, die 8 Lebenssituationen sind nur noch ein Ausschnitt aus dem Feng Shui. Natürlich gibt es auch die Astrologie. Natürlich gibt es auch die Erdqualitäten. In der Regel ist es aber das, was einen guten Feng Shui-Berater ausmacht, mit dem er seine Kunden, seine Klienten, seine Ratsuchenden nicht belatschern muss. Sondern eigentlich ist eine gute Beratung die, die seinem Kunden oder Klienten ein Handlungsinstrumentarium in die Hand gibt, mit dem jemand wirklich sein Lebensumfeld optimieren kann. Ich sage an der Stelle auch immer, wir können nicht alle an der Gold Coast leben. Uns kann es auch nicht immer und zu jedem Zeitpunkt gut gehen. Aber was wir immer und zu jedem Zeitpunkt tun können, ist die Situation zu verbessern. Und dafür gibt einem Feng Shui und auch eine Feng Shui-Beratung allemal wichtiges Werkzeug in die Hand. Ich in meinem Fall mache es in der Regel so, dass ich diese ganzen Hintergründe der chinesischen Philosophie des Feng Shui eigentlich nur in einem griffigen Farbkonzept widerspiegeln und in einer funktionsfähigen Struktur eines Gebäudes, dass man eben nicht mehr, um ins Bad zu gehen, durch die Küche laufen muss. Mhm. Dass also, wo einfach Nutzungsfunktionen abgestimmt sind aufeinander, dass das Arbeitszimmer des Vaters nicht genau neben dem Wohnzimmer liegt, mhm, oder dem Spielezimmer oder, mhm, dem Fernseherraum oder wie auch immer, sondern dass man diese Funktion sinnvoll, je nach Anforderung, je nachdem, wie es jeder in seinem Leben braucht und wie er seine Schwerpunkte setzt, so aufeinander abstimmt, dass sie in Harmonie nebeneinander stehen können und dann eingebunden in ein passendes Farbkonzept. Das ist eigentlich etwas, was jeder in seinem Leben umsetzen kann und wo auch nicht jeder die Hintergründe verstehen muss, mit welchem Handwerkszeug ich meine Arbeit tue.
Carina, gibt es ein paar einfache Tipps, an denen interessierte Menschen mal ausprobieren können, was so eine Veränderung bewirken kann in ihren eigenen 4 Wänden?
Eins haben wir ja schon angesprochen, das ist die 8 Lebenssituationen. Sich mit sich selbst, mhm, sich zu fragen, wo sind meine Defizite? Wo empfinde ich einen Mangel? Mal auf die 8 Lebenssituationen in seiner Wohnung, in seinem Haus zu übertragen und zu schauen, wie sieht es denn in diesen Ecken eigentlich aus? Wir haben einen anderen Punkt schon angesprochen, das ist der, ganz darauf zu achten, was sehe ich? Was, mhm, sehe ich, wenn ich nach Hause komme? Und vielleicht auch mal zu üben, die Augen zuzumachen. Was empfinde ich dabei, wenn ich das sehe? Weil ein gutes Zuhause ist nur das, auf das ich mich freue. Und je schöner es aussieht an der Eingangstür, desto wohler fühle ich mich auch in meinem Zuhause, wo ich sagen kann, ja, das ist mein Heim. Dahin komme ich gerne. Das ist ganz wichtig, sich auf den Eingang zu konzentrieren und immer wieder eigentlich auf das, was man sieht. Und was macht das mit mir, was ich sehe? Sich diese Frage auch mal zu stellen, um zu üben, in bestimmten Situationen nur mal die Augen zuzumachen und mal zu fühlen, was passiert eigentlich in mir? Und dann gibt es einen ganz wichtigen Tipp, der Punkt auf den Bronchien. Wenn ich mir eine Frage stelle, wenn ich etwas angucke, wie fühlt sich das da an? Ist es offen? Ist es frei? Dann ist es eigentlich immer positiv. Fühle ich da einen Krampf? Nicht umsonst kommt der Ausspruch, eine Bandage um die Brust. Fühle ich mich da nicht frei, sondern verkrampft, dann bin ich ganz sicher mit etwas konfrontiert, was mir nicht gut tut. Und das sollte man immer und zu jedem Zeitpunkt hinterfragen.
Carina, also ein etwas philosophischerer Aufruf zu schaff die Misthaufen weg und pflanzt Sonnenblumen, gell?
Ja. So kann man es auch kurz und bündig ausdrücken, ja.
Ja, bevor wir uns verabschieden, Carina, du hast ja sicher auch eine Website, wo die Leute sich mehr Informationen zu deinem Wirken holen können. Wo finden wir dich denn im Internet?
Also wenn man die Suchbegriffe dynamische Raumplanung und dynamisches Raumdesign eingibt, findet man mich ganz oben. Ansonsten heißt meine Firma GoBetween und die Website-Adresse ist www.gobetween-sa.ch.
Also www.gobetween auf Englisch, -sa.ch. Vielen herzlichen Dank, liebe Carina, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und Ihnen zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie dabei geblieben sind. Und ich sage Ihnen bis zum nächsten Mal Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Hans-Peter Eberle.